das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Jens Rieber.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Guten Abend.
Die deutsche Wirtschaft scheint festgefahren und das seit Jahren. Sie steckt in einer Krise aus Reformstau und Investitionsstau. Nun soll der Befreiungsschlag gelingen mit einem Investitionsbooster der neuen schwarz-roten Bundesregierung. Und so stellen sich sicherlich viele den Wirtschaftsaufschwung vor. Neue Fabriken als leuchtende Beispiele. Doch der Booster wirkt in den Fabriken. Unternehmen können neue Maschinen großzügig steuerlich abschreiben. Genauso neu angeschaffte E-Autos und die Gastronomie muss weniger Steuern zahlen. Doch reicht das schon für den lang ersehnten Aufschwung? In der Politik läuft dazu noch eine andere Debatte. Wer bezahlt das Ganze? Bund, Länder und Kommunen wollen einen Booster, doch die Bundesländer befürchten, dass sie und ihre Kommunen ein mögliches Milliardenfinanzloch durch weniger Steuereinnahmen nicht verkraften können. Bevor ich dazu gleich mit dem Finanzminister Baden-Württemberg spreche, zeigt uns Nicole Konert, was Unternehmer vom geplanten Booster halten.
Ob Aprikose oder Vanille, hier bei Florida Eis in Berlin läuft der Betrieb auf Hochtouren. Alles wird hier von Hand abgefüllt, ein expliziter Wunsch von Familienunternehmer Olaf Höhn. 300 Mitarbeiter beschäftigt er und er soll nun vom sogenannten Investitionsbooster der Bundesregierung profitieren. Das heißt, wenn er in neue Eismaschinen investiert, kann er 30% der Kosten über die nächsten 3 Jahre steuerlich abschreiben. Eigentlich gut, oder?
Das, was davor geplant wird, trifft der erst in mehreren Jahren auf uns zu, sodass also dann eventuell schon eine neue Bundesregierung wieder im Amt ist. Also das ist alles viel zu langfristig. Ein Booster ist für mich eine Sofortaktion. Und die sehe ich leider nicht. Das ist so, ich sage es mal so ein bisschen humorvoll, wenn ich meiner Schildkröte ein paar frische Blätter Salat gebe, dann läuft sie schneller. Aber es ist halt eine Schildkröte.
Schnell muss es aber bei Florida Eis gehen. Die Firma liefert mit Elektro-Lkw ihre Ware aus, schon seit Jahren. Ihre Lkw kommen bislang aus Asien, deutsche gab es damals nicht. Der Firmenchef kann nun eine geplante E-Auto-Prämie nutzen und vielleicht damit deutsche Autos kaufen. Aber er findet, seine Kunden sollten eher bei der Einkommensteuer entlastet werden.
Das Portemonnaie wird dünner, wobei die Spareinlagen steigen natürlich. Da ist so ein bisschen, muss man schauen, in welche Richtung. Aber ich möchte natürlich lieber viel Eis verkaufen an jedermann und nicht irgendwie an wenige Begüterte.
Und während man sich hier in der Eisfabrik nicht so richtig über den Investitionsbooster freut, wird gerade hinter den Kulissen im Finanzministerium mit den Bundesländern diskutiert. Denn die befürchten Steuerausfälle, wollen eine Kompensation dafür. Ein Streit?
Der Begriff Streit ist zu hoch gehängt. Natürlich gibt es politische Diskussionen, wenn es solche Vorhaben auch gibt. Aber wissen Sie, erstmal ist das, was wir den Ländern anbieten, dass wir jetzt Instrumente beschlossen haben im Kabinett, die die Wirtschaft ankurbeln, die für Wachstum sorgen.
Im sächsischen Görlitz ist man nicht von dem Investitionsbooster überzeugt. Oberbürgermeister Urso befürchtet, dass wegen der Abschreibungen zukünftig weniger Geld bei ihm ankommt.
Wenn wir anfangen zu sparen im Kultur- und Sportbereich, das wäre eine weitere Abschwächung unserer Attraktivität als Kommune.
Einig ist er sich da mit Sachsens Ministerpräsident.
Die Länder sind der Schutzpatron der Kommunen. Wir werden nicht zulassen, dass 2/3 dieses Innovationsboosters, immerhin 48 Milliarden Euro, von den Gemeinden, von den Landkreisen, von den Ländern bezahlt wird. Hier braucht es einen Ausgleich.
Und selbst SPD-Finanzministerin Ahnen aus Rheinland-Pfalz fordert:
Wir sind auch bereit, unseren Beitrag zu leisten. Aber 2/3 bei Ländern und Kommunen, das ist aus unserer Sicht so nicht akzeptabel. Und vor allen Dingen im Hinblick auf die Kommunen muss das geändert werden.
Wen entlastet man nun schnell, damit es wirkt? Die Kunden, die das Eis kaufen, oder die Firmen, die das produzieren? Was ist eigentlich mit denen, die keine Gewinne machen und nichts abschreiben können? Die Verteilungsdebatte hat wahrscheinlich erst begonnen.
Und dazu spreche ich jetzt mit Daniel Bayers, dem Finanzminister von Baden-Württemberg, zugeschaltet aus Bayern. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Fuest.
Herr Mayers, Sie stimmen als Grünen-Politiker grundsätzlich dem Investitionsbooster der schwarz-roten Bundesregierung zu. Dabei hätten Sie als Landespolitiker durchaus einen Grund dagegen zu sein, weil der Bund Ihnen damit wohl eine große Finanzlücke beschert. Weshalb also grundsätzlich dennoch die Zustimmung?
Naja, ich bin davon überzeugt, dass es hier nicht um Parteipolitik geht, sondern hier geht es wirklich darum, Deutschland aus einer wirtschaftlichen Strukturkrise herauszumanövrieren. Wir haben seit mehreren Jahren Stagnation. Und wenn wir mal wieder wollen, dass die Steuereinnahmen auch wieder stärker sprudeln, dass wir wieder mehr Geld in der Tasche haben, auch als Staat, um zu investieren, dann ist es wichtig, dass wir die Grundlage dafür setzen. Und deswegen ist, glaube ich, der Booster ein zarter erster Anfang, um nach vorne zu kommen. Aber eins ist auch klar, die Länder, die ja verantwortlich sind für die Kommunen, die sind gerade in einer schwierigen Situation. Zunehmend auch bei uns im reichen Südwesten, im vermeintlich reichen Südwesten, sind zunehmend Gemeinden, Städte, Landkreise mit dem Rücken zur Wand. Da geht es wirklich ans Eingemachte. Und deswegen werden wir natürlich zwischen Bund und Ländern über die Verteilung der Kosten auch intensiv beraten.
Und darauf, auf die Finanzierung, schauen wir gleich noch. Schauen wir erst auf diesen zarten Booster, wie Sie es gerade genannt haben. Ein Booster, aber überhaupt auch ein zarter, wäre doch, wenn schnell und zielgenau investiert würde. Viele Unternehmen, die sehen das hier aber anscheinend nicht so.
Ich glaube, das ist vor allem mal ein Anfang. Es ist so, dass wir ja auch ein starkes Zeichen an unsere Unternehmen brauchen. Da geht es um Verlässlichkeit, da geht es um Planbarkeit, dass Maschinen, dass Investitionsgüter schnell abgeschrieben werden können, damit steuerlich geltend gemacht werden. Das hat einen schnellen Liquiditätseffekt. Also das kommt schon bei den Unternehmen an. Und deswegen ist es wichtig, dass dieses erste Signal jetzt dieser neuen Bundesregierung an der Stelle kommt, auch weil es ein psychologisches Momentum haben kann. Noch einmal, wir haben seit mehreren Jahren Stagnation. Wir müssen uns jetzt da rausarbeiten. Aber eins ist auch klar, Herr Fuß, da haben Sie völlig recht, das kann nur der Anfang sein. Das ist noch nicht das Ende. Wir haben es auch mit wichtigen Strukturreformen zu tun. Die kann man als Staat nicht erkaufen, auch nicht mit Schulden. Da geht es um Arbeit, da geht es um Rente, da geht es um die Produktivität, da geht es um den Einsatz von Digitalisierung, von künstlicher Intelligenz. Das sind die schwierigen Antworten. Auch darauf geht es jetzt wirklich schnell Antworten geben zu müssen.
Und wenn darauf schnell Antwort gegeben werden soll, diese Strukturreform, liegen die hier auch mit auf dem Tisch? Sind die Länder, sind die Bundesländer und sie stark genug, um das sozusagen mit rein zu verhandeln?
Ich glaube, das ist jetzt wichtig, dass wir auch über diese Themen sprechen. Denn sehen Sie, dieses große Finanzpaket, was ja übrigens auch die Grünen aus der Opposition heraus in staatspolitischer Verantwortung, was andere, glaube ich, nicht so gemacht hätten, wenn wir mal an die letzten Monate und Jahre zurückdenken, mit auf den Weg gebracht hat, dann hatte das doch einen Schönheitsfehler, nämlich, dass das Geld zuerst kam. Und wir sehen, wenn das Geld erst einmal herbeigezaubert wurde, wenn ich das so salopp sagen darf, dann ist auch der Druck für Konsolidierung, für Priorisierung schnell mal dahin. Wichtig ist jetzt, die Maßnahmen, die da auf dem Tisch liegen, müssen auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit einzahlen. Da darf es jetzt nicht um Einzelmaßnahmen oder Lieblingsprojekte dieser Koalition gehen. Wenn es um den Standort geht, um internationale Wettbewerbsfähigkeit, da sind natürlich auch die Länder, auch das Land Baden-Württemberg, was ja am Export hängt, daran interessiert, dass sowas schnell kommt. Und da kann man natürlich selbstverständlich mit uns sprechen.
Aber schauen wir nochmal auf die Unternehmen in Deutschland, was zum Beispiel passiert mit denen, die gar keine Gewinne machen und deshalb auch keine Investitionen abschreiben können. Die bräuchten doch jetzt am dringendsten Hilfe, fallen aber hier bei diesem Booster durchs Raster. Braucht es da nicht noch eine andere Form der Unterstützung?
Sehen Sie, wir kommen aus einer schwierigen Phase. Wir hatten vor ein paar Jahren die Pandemie, wo Unternehmen ja unmittelbar von den Lockdowns bedroht waren in ihrer Solvenz, also kurz davor waren, den Betrieb einzustellen. Einige haben das ja sogar gemacht oder machen müssen. Da hat man direkte Zuschüsse gewährt und deswegen gemacht, weil wir in einer akuten Krise waren. Wir sind jetzt wieder in einer neuen Normalität. Die Welt wartet nicht auf uns. Es wird mit gigantischen, auch neuen Technologien ja von China bis in die USA hantiert. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir den Anschluss nicht verpassen. Wichtig ist aber, wir dürfen uns nicht einreden, dass man einmal den Schalter umlegt und dann passiert morgen was in den Unternehmen oder in den Kasse der Unternehmen. Ich glaube, dieser Booster ist ein wichtiges psychologisches Moment, aber es ist der Anfang. Es darf nicht das Ende sein. Und es geht vor allem um Zukunftsinvestitionen in Forschung, in Entwicklung, in neue Technologien. Denken Sie an die künstliche Intelligenz, an Quantentechnologie, an Biotech. Da gibt es keine schnellen Ergebnisse. Da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Auch das gehört zur Wahrheit dazu.
So wie der Booster geplant ist, sehen Sie also eine sehr große Finanzlücke auch bei sich in Baden-Württemberg. Der Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, der meint aber, die Länder würden ja ohnehin durch das geplante Sondervermögen entlastet. Reicht das nicht?
Sehen Sie, das ist genau die Sorge, die auch ich persönlich immer hatte bei diesem Finanzpaket. Man will eigentlich Investitionen anschieben und einige sagen es mehr oder weniger hinter vorgehaltener Hand oder sogar sehr offen. Eigentlich sollen wir damit Steuerentlastungen oder andere Maßnahmen dieser Koalition finanzieren. Das Sondervermögen, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, und deswegen haben wir dem ja auch zugestimmt, ist für neue, für zusätzliche Investitionen gedacht. Alles andere muss anders aus regulären Haushalten finanziert werden, auch Steuerentlastungen. Und zwar egal, ob sie sinnvoll sind oder ob man ein Fragezeichen dran machen kann. Und angesichts der hohen Beträge für die Länder reden wir über hohe zweistellige, über mittlere zweistellige Milliardenbeträge bei diesem Entlastungsprogramm. Darüber müssen wir schon noch mal sprechen. Davon kann der Bund nicht einfach davon ausgehen, dass wir das ebenso abnicken. Noch einmal, wir haben eine Verantwortung für unsere Kommunen. Da geht es um die Daseinsvorsorge. Da erfahren die Menschen ganz konkret, ob der Staat funktioniert. Und deswegen lege ich auch Wert darauf, dass jetzt der Bundesfinanzminister nicht einfach sagen kann, naja, die Länder haben ja dieses Sondervermögen und außerdem können sie sich jetzt verschulden mit 0,35%. Sollen Sie doch mal machen. Diese Großzügigkeit, die müssen wir sehr deutlich zurückweisen.
Danke für das Gespräch zu den Bund-Länder-Verhandlungen zum Investitionsbooster. Daniel Bayers, Finanzminister von Baden-Württemberg.
Vielen Dank, schönen Abend.
Und das Gespräch haben wir am Abend geführt und in ganzer Länge finden Sie es wie immer auf tagesschau.de. Angesichts der Kriege weltweit und besonders der Bedrohungen durch Russland gibt es in Europa zunehmend eine Debatte über die Wehrpflicht. Die Bundeswehr brauche nämlich nicht nur wie bisher geplant 20.000 weitere Soldatinnen und Soldaten, sondern noch einmal bis zu 60.000 zusätzlich, so der Bundesverteidigungsminister. Und der Wehrbeauftragte des Bundestages sagte vergangene Woche hier in den Tagesthemen, die Wehrpflicht käme dieses Jahr auf Wiedervorlage. Unsere Nachbarn in Dänemark, die sind da längst weiter. Heute beschloss dort das Parlament auch eine Wehrpflicht für Frauen. Christian Blenker.
Den Schützengraben heben sie schon gemeinsam aus. Diese Wehrdienstleistenden machen im dänischen Westjütland gerade ihre Grundausbildung. 5 Monate Training an der Waffe. Laura hat sich freiwillig gemeldet. Wir suchen nach der optimalen Schießposition. Gerade ist da noch Luft nach oben, denn mein Arm liegt noch nicht gut auf. Frauen in der Armee, das gibt es schon in Dänemark. Doch bislang ohne Pflicht. Mit dem neuen Gesetz soll sich das nun ändern. Ich finde es sehr gut, dass Frauen und Männer die gleiche Möglichkeit bekommen. Ich denke, das wird viele motivieren, sich für diesen Beruf zu entscheiden. Statt 5.000 will das Land künftig 7.500 Männer und Frauen pro Jahr einziehen. Bislang klappte es mit Freiwilligkeit. Wenn das künftig nicht reicht, soll ein Losverfahren entscheiden, wer muss und wer nicht. Wir leben in einer stark veränderten Welt. Deshalb müssen wir unsere Verteidigung in Europa umfassend verstärken. Dabei spielen auch Dänemarks Wehrpflichtige eine zentrale Rolle. Die entscheidende Abstimmung im dänischen Parlament heute, ein Selbstläufer. Ohne Gegenstimme wird das Gesetz verabschiedet. Stichtag ist der 1. Juli dieses Jahres. Ab dann können alle 18-jährigen Frauen grundsätzlich eingezogen werden. Eine Mehrheit der Männer im Land unterstützt das. Viele Frauen sind deutlich skeptischer. Für mich ist das etwas ambivalent. Zum einen denke ich, dass die Wehrpflicht wichtig ist. Auf der anderen Seite wäre ich nicht glücklich, wenn ich eingezogen werde. Ich habe viele Freunde, die nicht so glücklich darüber sind und keine Wehrpflicht machen wollen. Dänemarks Armee hat derzeit 24.000 aktive Soldatinnen und Soldaten und braucht dringend noch mehr Nachwuchs. Werbeveranstaltungen allein reichen nicht mehr. Denn auch die internationalen Aufgaben wachsen, zum Beispiel die Sicherung der NATO-Ostgrenze in Lettland. Wir müssen in Dänemark auch bereit sein zu helfen, wenn es zu einem Angriff in einem anderen europäischen Land, zum Beispiel im Baltikum, kommt. Bei der gemeinsamen Wehrpflicht teilen sich Frauen und Männer die Aufgaben, aber auch die Schlafräume. Für Laura ist das bislang kein Problem. Es klappt gut, es geht um gegenseitigen Respekt. Laura hat etwa die Hälfte ihrer 11 Monate hinter sich. Sie schließt nicht aus, danach beim Militär zu bleiben.
Eine Wehrpflicht ist für die deutsche SPD-Spitze im Moment kein Diskussionsthema. Doch die Debatte über Krieg und Frieden, die wird in der Partei wieder einmal lauter. Prominente Mitglieder wie der frühere Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich oder der Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner haben ein als Manifest tituliertes Papier vorgelegt, in dem sie davon sprechen, dass riesige Aufrüstungsprogramme nicht mehr Sicherheit für Deutschland und Europa schaffen. Und dazu weiß Iris Seiram im ARD-Hauptstadtstudio mehr. Iris, was steht denn erst einmal genau in diesem Papier drin?
Ja, also auf den knapp 4 Seiten stellen die Unterzeichner durchaus auf die aggressive Rolle Russlands ab. Und die bekräftigen auch, dass Deutschland eine verteidigungsfähige Bundeswehr braucht. Aber jetzt kommt's. Man sieht den Ausweg aus dem Krieg in der Ukraine eben nicht alleine, wie es dort heißt, in Hochrüstung mit einer, Zitat, Alarmrhetorik. Und für die Erhöhung des Verteidigungshaushalts auf 3,5 bzw. 5% des Bruttoinlandsproduktes gäbe es, auch wieder Zitat, keine sicherheitspolitische Begründung. Es müsse viel mehr auf Diplomatie gesetzt werden. Und das heißt auch direkte Gespräche mit Russland. Man müsse wieder mehr zu Abrüstungsverträgen kommen. Unterschrieben haben etwa 100 SPDler eher aus dem linken Lager, sind viele ehemalige dabei, aber eben auch prominente Stimmen wie der ehemalige Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich, der ja noch Teil der Fraktion im Bundestag ist, genauso wie Ralf Stegner oder der ehemalige Parteivorsitzende Norbert Walter-Borjans.
Und wie waren die Reaktionen auf dieses sogenannte Manifest?
Ja, man kann nicht behaupten, dass diejenigen, die ohnehin wenig Hoffnung auf diplomatische Bemühungen gesetzt haben und auch jetzt noch setzen, also dass die jetzt umgestimmt sind. Aber spannender ist der Blick in die SPD, weil das kann man schon sagen. Diese Positionierung, die ist absolut konträr zu dem, was etwa der SPD-Verteidigungsminister Boris Pistorius vertritt. Und der wählte, angesprochen auf das sogenannte Manifest, ja, deutliche Worte. Hier mal ein kurzer Ausschnitt.
Ich hätte mir auch gewünscht, dass die Geschichte anders verlaufen würde. Das tut es aber nicht. Und es grenzt an Realitätsverweigerung, sich dieser Realität nicht zu stellen, sondern zu glauben, man müsse nur Gesprächsangebote an Putin machen und schon werde die Welt wieder rosarot.
Aber ändern werde man eben den Kurs nicht. Das hat er auch ganz klar gesagt. Ein bisschen Zuspruch gab es von den Jusos. Der aktuelle Fraktionsvorsitzende Matthias Mörsch, der ist so ein bisschen dazwischen, der spielt es eher runter, nennt es einen Debattenbeitrag und ich glaube, die dürfte es mindestens angestoßen haben. Ende des Monats ist außerdem der Parteitag der SPD.
Danke dir für diese Einschätzungen zu dem sogenannten Manifest. Iris Seiram in Berlin. Der politische Extremismus nimmt zu. So könnte man den gestern vorgestellten Verfassungsschutzbericht sehr kurz zusammenfassen. Rechtsextremistische Taten stiegen um 47% an, aber auch linksextremistisch motivierte nahmen um 37% zu. Heute hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen mutmaßliche Mitglieder einer linksextremistischen Vereinigung erhoben. Sie gelten als Komplizen von Lina E. hier nach ihrer Festnahme im November 2020. Die Studentin soll mit anderen zwischen 2018 und 2020 in Sachsen und Thüringen Menschen aus der rechten Szene angegriffen haben. Dafür wurde Lina E. zu 5 Jahren Haft verurteilt und sitzt jetzt im Gefängnis. Nun werden ihre mutmaßlichen Mittäter wohl auch bald vor Gericht stehen. Sebastian Pittelko und Nils Eigenwillig.
Erfurt vor 2 Jahren. Ein Angriff auf Neonazis mit Hämmern und Schlagstöcken. Einer der Täter, so die Bundesanwaltschaft, Johann G., der damals meistgesuchte Linksextremist in Deutschland. Johann G., wie auch 6 weitere Linksextremisten, hat die Bundesanwaltschaft heute angeklagt. Unter den Vorwürfen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und versuchter Mord. Dennis Krune vom LKA Sachsen beobachtet seit Jahren die gesamte Gruppierung, gründete eine Sonderkommission.
Die Taten waren gekennzeichnet von äußerster Brutalität und von Heimtücke. Es wurde gezielt auf bestimmte Gliedmaßen und Körperteile wie den Kopf eingewirkt. Und diese äußerst klandestine und konspirative Tatvorbereitung in der Ausspähung der Opfer, dieses spurenvermeidende Vorgehen, als auch diese arbeitsteilige Ausübung der Taten belegt diese Gefährlichkeit der Gruppierung aus unserer Sicht.
Rechtsextreme waren die Ziele ihrer Angriffe. Die wohl bekannteste Straftat der Gruppe, ein Angriff auf Neonazis im Jahr 2023 in Budapest bei ihrem Aufmarsch am sogenannten Tag der Ehre. Laut Anklage mit dabei auch Johann G. G., in der Szene genannt Gucci, lebt da schon seit Jahren im Untergrund. Auch weil er und weitere Mitglieder der sogenannten Antifa Ost in Deutschland etliche solche Taten begangen haben sollen. Johann G., hier auf einem Überwachungsvideo in einer Regionalbahn, gilt als Kopf der Bande. Bis zu 40 Tatverdächtige rechnen Sicherheitsbehörden nach NDR- und WDR-Informationen der Gruppe zu. Wegen der Brutalität, mit der sie auf die Köpfe ihrer Opfer einschlugen, werden sie auch Hammerbande genannt. Die Anwältin von Johann G. wollte sich zunächst nicht äußern. Es gilt die Unschuldsvermutung. Neben Johann G. soll Lina E. hier bei ihrem Prozessauftakt vor 3 Jahren eine herausgehobene Rolle in der Gruppe gespielt haben. Die Leipziger Studentin und weitere Mitglieder wurden bereits zu Haftstrafen verurteilt. Die brutale Gewalt gegen Menschen war in den letzten Jahren in der linken Szene verpönt. Inzwischen hat sich das offenbar geändert, beobachten Experten.
Grundsätzlich schaukeln sich die Extremismen gegenseitig auf. Wir erleben, wie Rechtsextremisten linke Jugendzentren angreifen. Wir erleben, wie Linksextremisten Neonazis verprügeln und foltern.
Mit der Anklage gegen Johann G. könnte schon bald einer der bedeutendsten Prozesse gegen linksextremistische Straftäter seit der RAF stattfinden. Das Oberlandesgericht Dresden muss noch über die Zulässigkeit der Anklage entscheiden.
Kalifat statt Grundgesetz. Auch solche Demonstrationen lässt unser Rechtsstaat mitunter zu, wie hier im vergangenen Jahr in Hamburg. Die Zahlen des Bundesinnenministers gestern zum Extremismus in Deutschland zeigten auch, dass sich immer mehr junge Muslime radikalisieren. Heute liefert nun eine Studie der Universität Münster einige Antworten und richtet den Blick vor allem auf die präventive Arbeit. Wie kann Radikalisierung verhindert werden? Junge Muslime sollten sich mehr als Teil der Gesellschaft fühlen und fühlen können. Dann würden sie nicht so schnell Islamisten und ihrer Propaganda folgen. Caroline Wissing.
In der Beratungsstelle Wendepunkt in Köln-Kalk beraten sie junge Menschen aus dem Viertel. Viele mit Migrationshintergrund, viele mit muslimischem Glauben. Mohammed Haddad beobachtet, dass es aktuell ein großes Ohnmachtsgefühl gibt unter den jungen Muslimen. Sie sehen sich von der Gesellschaft ausgegrenzt, stigmatisiert.
Es gibt Personen, die sich ja komplett zurückziehen. Es gibt Personen, die vielleicht sich auch nicht verstanden fühlen, die vielleicht den Gedanken hegen, dass es gar keinen Sinn mehr macht, in irgendeiner Form sich hier zu bemühen, weil halt diese Diskriminierung in allen Lebensbereichen sehr präsent ist.
Eine Gefühlslage unter vielen Muslimen, das zeigt eine aktuelle Studie der Uni Münster.
Das ist ein verfestigtes Gefühl der Kränkung, das dazu führt, dass positive Erfahrungen im Alltag heruntergespielt werden, entwertet werden. Dafür rückt man immer stärker negative Erfahrungen ins Zentrum.
Etwa 20% der befragten Muslime hätten dazu starke Feindbilder und seien wenig kritikfähig. Eine Kombination, die neben anderen Faktoren eine Radikalisierung begünstigen könne, nicht müsse.
Islamisten sind bestrebt, diese Gefühle aufrecht zu erhalten, damit sie ein Feindbild Mehrheitsgesellschaft, Feindbild Westen konstruieren. Muslime seien Opfer, Mehrheitsgesellschaften Europa seien Täter. Diese Spannung, diese Polarisierung innerhalb unserer Gesellschaft, das streben Islamisten an. Heutzutage erreichen sie das auch erfolgreich durch Social Media.
Feindbilder, falsche Aussagen über den angeblich wahren Islam. Solche radikale Propaganda bekommt auch Mahmoud Malhi mit. Der Imam einer Gemeinde in Köln will in eigenen Videos auf Social Media aufklären.
Wir versuchen dann halt wirklich auch dagegen zu halten, dass wir für den friedlichen Islam stehen. Und halt über Social Media, ob es TikTok ist, Instagram ist, da erreicht man ja quasi die Masse, dass man Videos produziert, wo man wirklich Quellen zitiert und den friedlichen Islam, den Heiligen Koran, den Propheten zitiert.
Und er sehe an den Kommentaren, viele junge Muslime seien auf der Suche nach einer solchen Einordnung und Orientierung. In der Beratungsstelle Wendepunkt bieten sie Gesprächskreise an, reden über Zukunftsperspektiven und Ausbildungsmöglichkeiten. Alles, um herauszuhelfen aus dem Gefühl des Gekränktseins und der Ohnmacht.
Wir wollen jungen Menschen einfach aufzeigen, dass sie Teil der Gesellschaft sein können, was Positives bewirken können und sich gar nicht zurückziehen müssen.
Dann hätten es auch radikale Kräfte schwer, zu ihnen durchzudringen.
Und wir schauen jetzt auf weitere Themen des Tages mit dir, Jens.
In Polen hat das Parlament Ministerpräsident Tusk das Vertrauen ausgesprochen. Tusk hatte die Abstimmung angesetzt, nachdem der Rechtspopulist Nawrocki die Präsidentenwahl gewonnen hatte. Damit wollte Tusk sicherstellen, dass sein Mitte-Links-Bündnis weiter geschlossen hinter ihm steht. Es wird erwartet, dass Nawrocki mit seinem Vetorecht Gesetze der proeuropäischen Regierung von Tusk blockieren wird. Im Handelskonflikt zwischen den USA und China gibt es eine erste Einigung. Präsident Trump erklärte, die USA würden auf chinesische Importe künftig Zölle in Höhe von 55% erheben. Umgekehrt lege China seinen Zollsatz für US-Waren auf 10% fest. Außerdem wolle China wieder Magnete und seltene Erden in die USA liefern. Im Gegenzug dürften junge Chinesen wieder an US-Unis studieren, so Trump. Den deutschen Wäldern geht es unverändert schlecht. Nur jeder fünfte Baum ist gesund. Das geht aus dem Waldzustandsbericht des Bundeslandwirtschaftsministeriums hervor. Demnach sind von den Fichten nur 21% gesund, bei Kiefern sind es 20, bei Buchen 18 und bei Eichen 16%. Das sei eine Folge der Dürrejahre 2018 bis 20, auch wenn es danach wieder mehr geregnet habe. Einen Tag nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz ist das Motiv weiter unklar. Ein 21-jähriger ehemaliger Schüler hatte 10 Menschen erschossen. Anschließend tötete er sich selbst. Die Waffen besaß er legal. Ganz Österreich gedachte mit einer Schweigeminute der Opfer. 9 Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren und eine Lehrerin.
Für viele in Deutschland machen sie den musikalischen Klang der Heimat aus. Trachtenvereine, Blaskapellen und Fanfarenzüge. Nicht nur bei Festen und auf Umzügen sorgen sie für die richtige Stimmung. Sie sind für ihre Mitglieder selbst Heimat. Und 1,3 Millionen Menschen im Land haben Freude, dort mitzuspielen. Doch nicht überall herrscht Harmonie. Denn viele dieser Vereine kämpfen darum, überhaupt weiter Musik machen zu können. Mein Kollege Paul Jens hat sich das einmal angehört, und zwar mittendrin in Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg, um herauszufinden, woran das liegt.
Frühjahr, Feiertag, Festlezeit. Wenn eins Tradition hat auf dem Land, dann sind es die Musikgruppen. Wie hier in Schwenningen der Fanfarenzug, der sogar neue Mitglieder findet, wie Diana Matthias an der Trommel.
Eigentlich wollte ich es mir nur einmal angucken, da war ich halt einmal da und bin natürlich geblieben. Und auch mit viel Üben und Extraproben, ja, wird es langsam besser und man kann dann auch die Lieder dann irgendwann.
Ein paar Kilometer weiter im Schwenninger Stadtteil Mühlhausen. Ganz andere Töne. 125 Jahre lang hat der Musikverein auf Stadtfesten, bei der Fasnacht und in Altersheimen musiziert. Jetzt kommen zu den Proben kaum noch 10 Leute.
Dann wird es tatsächlich schwierig und dann müsste man quasi im Endeffekt dann sagen, ja okay, dann lösen wir den Verein auf. Weil es ist ja auch so, dass wir gerade im Moment auch wenig Nachwuchs haben. Ein Verein ohne Jugend, der stirbt irgendwann mal. Ich werde auch älter.
Für viele Stücke sind sie hier schon jetzt zu wenige. Improvisieren ist das Zauberwort. Immer wieder müssen sie die Musik stimmen oder sogar die Instrumente wechseln.
Es ist noch zu viel, um zu sterben und zu wenig, um richtig zu leben. Aber wir haben sehr qualifizierte und hochmotivierte Musikerinnen und Musiker. Sonst wäre das alles nicht möglich. Und ich glaube, es macht den Meister auch Spaß und die kommen auch alle gern, oder?
Richtige öffentliche Auftritte sind so aber nicht mehr drin bei der Harmonie Schwenningen.
Stellt euch mal richtig hin da.
Auftritte, die der Fanfarenzug unter Anleitung von Justin Concialdi wieder regelmäßig spielt. Das sah bis vor kurzem noch ganz anders aus. Auch hier fehlte der Nachwuchs. Letztes Jahr musste sich die Musikgruppe auflösen. Doch sterben lassen wollte kein Schwenninger den traditionsreichen Fanfarenzug. Ein Aufruf aus Social Media war die Rettung. Fast 100 Leute kamen zu einem Infoabend hier in den Proberaum.
Also in den Verein eingetreten sind so um die 30.
Aber schon eine ganz große Zahl.
Auf jeden Fall.
Vorher war der Verein quasi am Ende und jetzt 30 neue Leute?
Also das auf jeden Fall. Das hat uns auch wirklich viel bedeutet. Mhm. Und es war viel Arbeit, die ganzen Leute einzulernen, dadurch, dass wir eben auch ohne Noten spielen. Aber ich denke, wir haben es bisher eigentlich ganz ordentlich hinbekommen. Es war wirklich, was Proben angeht, teilweise jeden Tag war hier unten was los.
Es sind neue, junge Mitglieder wie Luca Ibach,
haben wir was zu tun?
Die den Verein wieder zum Leben erweckt haben. Neben den Musikproben ist auch das Teil der Vereinsarbeit beim Fest wie heute. Teller abräumen und Geschirr waschen.
Das gehört dazu. Also ich würde sagen, der Fanfarenzug ist wie so eine große Familie. Also man fühlt sich schon voll connected mit den anderen. Also das ist echt cool eigentlich. Also vor allem jetzt und mein Küchenteam, bin ich ganz stolz drauf.
Innerhalb kürzester Zeit ist beim Fanfarenzug so eine neue Gemeinschaft zusammengewachsen. Mit den neuen Musikern und Musikerinnen sind auch moderne Lieder dazu gekommen.
Also es ist einfach ein toller Zusammenhalt und es sind so viele neue dabei. Und wenn man sieht, was schon daraus entstanden ist, finde ich es toll. Ja, macht Spaß.
Den Nachwuchs selbst ausbilden, wieder häufiger öffentlich auftreten. Und ein fast familiäres Umfeld. So hat der Fanfarenzug sein Überleben gesichert. Zumindest für den Moment.
Für Generationen löste seine Musik Good Vibrations aus. Denn auf gute Schwingungen verstand sich Brian Wilson hier in der Mitte seiner Band der Beach Boys. Wilson sang, er spielte Bass und Keyboard und er komponierte und schuf die meisten der Songs. Er schrieb Musikgeschichte. Sein facettenreiches Leben mit vielen Höhen und Tiefen schaffte es mit all den Geschichten schon vor Jahren auf die Kinoleinwand. Nun ist er im Alter von 82 Jahren in Los Angeles verstorben.
Er galt als Visionär und kreatives Genie der Beach Boys, hatte ein besonderes Gespür für Melodien und Arrangements. Brian Wilson, Gründer und Mastermind der legendären Surfband aus Kalifornien. Das Songwriting ist die Quelle einer Platte. Man muss einen Song haben, bevor man eine Platte machen kann. Das ist der wichtigste Teil einer Platte. Der älteste von drei Brüdern galt als schüchtern und wortkarg, war auf einem Ohr taub. Mit Gute-Laune-Hits wie Surf in USA wurden die Beach Boys zu Botschaftern des lockeren Lebensgefühls von Sonne und Strand. Ihr Album Pet Sounds gehört bis heute zu den einflussreichsten Produktionen der Popgeschichte. Brian hat ein Meisterwerk geschaffen. Es kam direkt von Gott, durch Brian Wilson. Es ist die Art von Musik, bei der die Leute das Licht ausschalten und zuhören können, um sich für immer daran zu erinnern. Doch längst nicht alles war immer eitel Sonnenschein. Wilson litt unter Depressionen und Angstzuständen, war geprägt von jahrelangem Drogenmissbrauch. Er war zweimal verheiratet und hinterlässt zwei leibliche sowie fünf adoptierte Kinder. Seine Musik bleibt unsterblich.
Und uns bleibt noch der Blick aufs Wetter. Carsten, wie wird es denn morgen?
Ja, Beach-Feeling, würde ich sagen, kommt langsam immer näher. So wie zum Beispiel heute schon am Bodensee, wolkenloser Himmel. Und das gab es dort den ganzen Tag. Aber auch in allen anderen Gegenden Deutschlands haben sich vor allem heute im Verlauf des Nachmittags die Wolken mehr und mehr aufgelöst, sodass wir aktuell über Deutschland einen quasi wolkenfreien Himmel haben. Und das ist erst der Anfang einer Wetterumstellung. Denn wir erwarten in den nächsten Tagen die erste richtige Hitzewelle dieses Jahres. Beispiel Freiburg im Breisgau. Hier werden wir Temperaturen im Bereich von 34, 35, möglicherweise sogar 36 Grad bekommen. Und zwar am Freitag und am Samstag, bevor es wieder nach unten geht, weil dann die Gewitter kommen. In der Osthälfte Deutschlands kommt die Hitzewelle eher einen Tag später an, Beispiel Berlin. Aber auch dort können bis zu 35 Grad erreicht werden am Sonntag. Und auch dann werden dort die Gewitter erneut für eine Abkühlung sorgen. Es sieht ja also wirklich nach einem Auf und Ab aus. Und entsprechend heftig werden dann am Wochenende örtlich die Gewitter ausfallen. Aber schauen wir uns erstmal die Wetterlage an mithilfe unseres Wettervorschaufilms. Ein Tief über dem Atlantik saugt die warme Luft von Afrika direkt an und bringt sie zu uns nach Mitteleuropa, nach Deutschland. Wir sehen aber eben auch schon in den nächsten zwei Tagen viele Gewitter über Frankreich, Belgien und den Niederlanden. Und die kommen dann spätestens am Samstag im Westen Deutschlands an. Aktuell ist es allerdings, wie schon gesagt, wolkenfrei. Und so bleibt es auch in der gesamten Nacht. Und morgen früh mit Sonnenaufgang beginnt dann ein sehr, sehr sonniger Tag. Es bleibt in weiten Teilen Deutschlands komplett wolkenfrei. Blauer Himmel. Erst am Abend tauchen im Westen ein paar wenige lockere Wolkenfelder auf. Das war's dann auch schon. Die Temperaturen in der Nacht hier unterscheiden sich im Südwesten eher milder, 11 bis 14 Grad. Aber im Norden, in der Mitte und im Osten spüren wir noch die Reste dieser kalten Luftmasse, die wir hier in den letzten Tagen hatten. Deshalb gehen die Temperaturen hier noch mal auf 4 bis 9 Grad zurück. Tagsüber dann überall Temperaturanstieg. Im Südwesten auf 30 bis 33 Grad. Die meisten Menschen erleben morgen 23 bis 27 Grad. Und die weiteren Aussichten, dann kommt die Hitze mit bis zu 35 Grad am Freitag, 36 Grad am Samstag. Am Freitag vielleicht im Schwarzwald erste Schauer, am Samstag im Westen dann häufiger teils unwetterartige Schauer und Gewitter.
Also ein kurzer Sommer. Danke dir, Carsten, für diese Aussichten. Das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es weiter mit der Reportage Schulverlierer.
Der Film zeigt, welche Probleme es für Schülerinnen und Schüler bereits in der ersten Klasse gibt.
Und wir informieren Sie morgen Abend gerne wieder. Bis dahin, Ihnen eine gute Nacht. Tschüss.
Tschüss.